Guten Morgen. Der Text für die Predigt heute steht in Matthäus 18, die Verse 1 bis 20. Und der Text ist in der Wuppertaler Studienbibel mit dieser Überschrift überschrieben: Die neuen Maßstäbe und Richtlinien in der Gemeinde Jesu. Und ich denke, das trifft es eigentlich sehr gut. In der Lutherbibel ist der ganze Text in vier Punkte unterteilt. Einmal der Rangstreit der Jünger, als zweites Warnung vor Verführungen zum Abfall, als drittes ein Gleichnis vom verlorenen Schaf und als viertes Zurechtweisung und Gebet in der Gemeinde. Wenn wir jetzt zum Punkt 1 kommen, der Jürgen wird uns die Textpassagen lesen, die bleiben auch hier vorne stehen, solange ich die auslege.
Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.
Das Ganze beginnt hier in Matthäus 18 mit der Frage der Jünger, wer von ihnen der Größte im Himmel ist. Dieser Rangstreit ist bis heute unter den Menschen präsent. Es geht zwar heute nicht mehr um den Vorrang im Himmel, aber die größte Anerkennung und das höchste Lob ist auch heute noch Zielpunkt der Menschen und erzeugt viel Unfrieden. Jesus lässt diese Frage nicht einfach im Raum stehen. Er ruft ein Kind und stellt es mitten unter die Jünger und spricht zu ihnen: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Warum tut Jesus das? Was will er den Jüngern und uns heute deutlich machen? Ein Kind können sie und wir ja nicht mehr werden, zumindest nicht in Gestalt. Aber in ihren Charaktereigenschaften sollen sie werden wie die Kinder, schwach, gebrechlich und vertrauensvoll. Wenn ein Kind seinen Vater im Rücken spürt, wird es ihm ohne nachzudenken vertrauen. Es wird darauf vertrauen, dass ihm nichts passiert. Das wird sein Vater nicht zulassen. Für einen Vater steht das Kind immer an erster Stelle. So ist es auch mit den Jüngern und auch heute mit uns. Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen um die Rangordnung bei Gott. Wenn wir damals die Jünger und wir heute Gott vertrauen, und zwar 100%, wird uns das nicht zustoßen. Gott wird uns schützen. Wir stehen dann immer bei Gott an erster Stelle. Also gibt es keinen Grund für einen Rangstreit. Gott behandelt uns alle gleich. Tun wir diesen Schritt nicht, werden wir nicht in das Himmelreich zu Gott kommen. Damit ist auch dann die Frage nach der Rangordnung hinfällig. Der zweite Punkt: Warnung vor Verführung zum Abfall.
Wer aber eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Weh der Welt, der Verführungen wegen. Es müssen ja Verführungen kommen, doch weh dem Menschen, der zum Abfall verführt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen.
Wieder nimmt Jesus die Kinder als Beispiel. Kinder haben noch ein sehr begrenztes Wissen. Deshalb sind sie darauf angewiesen, bei Erwachsenen etwas zu lernen. Das birgt natürlich die Gefahr, dass das, was sie lernen, nicht unbedingt richtig ist. Jesus spricht hier von Kindern des Glaubens, Neubekehrte, die bisher wenig oder gar nicht in der Bibel zu Hause waren. Auch diese Kinder des Glaubens sind darauf angewiesen, von gestandenen Christen zu lernen. In der Bibel steht der Vergleich mit einem Baby. Ein Baby kann noch keine feste Nahrung aufnehmen. Es braucht Milch und hier am besten die Muttermilch. Dadurch übernimmt die Mutter die Verantwortung, das Baby am Leben zu erhalten. Vergleichbar haben wir als Christen eine ganz große Verantwortung, Wiedergeborenen, die neu im Glauben stehen, mit verträglicher Nahrung zu versorgen. Sprich, ihnen das Wort Gottes, die Bibel, so zu erklären und vorzuleben, dass sie im Glaubensleben wachsen. Es kann ganz leicht passieren, dass wir Neubekehrte auf falsche Wege leiten. Sie bekommen Nahrung, die sie nicht verdauen können. Das heißt, sie verstehen nicht, was wir ihnen sagen oder interpretieren es falsch. Ihr Bild von dem, was um sie herum vorgeht, was sie sehen und hören, gerät in ein ganz falsches Licht. Dadurch kommen sie auf falsche, auf Irrwege. Das kann tödlich sein für ihr jungen Glauben. Denke ich an meine Kinder- und Jugendzeit zurück, dann wurde ich sehr stark geprägt durch das Elternhaus. Mein Elternhaus und nicht nur meins waren sehr stark bedacht auf einen guten Ruf und auf Traditionen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Traditionen können gute Leitplanken sein im Leben eines Christen. Aber nur dann, wenn sie gut gepolstert sind mit Liebe und Verständnis. Denken wir zum Beispiel an ein Autorennen wie die Formel 1. Wenn dort vor den Leitplanken nicht der Aufprallschutz wäre, selbst wenn da ein Rennbolide einschlägt, dann fliegen die Brocken, dann gäbe es schlimme Verletzungen bis zum Tod, wenn dann so ein Rennwagen da einschlägt. Im Leben eines Christen sollen diese Leitplanken nur richtungsweisend sein. Sie sollen zur Orientierung dienen. Wenn wir gegenüber unseren Kindern zum Beispiel Verbote aussprechen, weil es schon immer so war, dann sollten wir das auch erklären und begründen. Bei mir war das nicht so. Ein Beispiel. Als in unserem Jahrgang die Zeit kam, wo alles in die Tanzschulen zog, wurde mir das verboten. Tanzen gab es für einen Christen nicht, war die Begründung. Unsere Jahrgänge haben sich noch gefügt. Als wir, meine Frau und ich, 1978 heirateten, machte meine Frau den Vorschlag, zu Beginn der Feier nachmittags das Lied zu singen. Es beginnt mit dem Refrain. Singt und tanzt und jubelt laut vor Freude. Gott, der Herr, lässt uns ein Fest bereiten. Kommt her und ihr seid eingeladen. Kommt und lasst uns mit ihm fröhlich sein. Reiß dich los und eil ins Vaterhaus. Er, dein Vater, schaut längst schon nach dir aus. Er, dein Vater, will dir vergeben. So beginn du dein neues Leben. Niemals wird das Feiern zu Ende sein. Nach der Fremde bist du ja daheim. Vielleicht wäre hier eine Erklärung meiner Eltern zum Thema Tanzstunde hilfreich gewesen, um einen anderen Blickwinkel zu erhalten. Aber ich vermute, dass sie keine Erklärung hatten, weil die traditionelle Meinung über Generationen hin nicht hinterfragt worden war. Es wurde einfach so hingenommen. Ich konnte mich auch 1978 mit 27 Jahren nicht mit dem Thema Tanzen anfreunden. Tanzen war auch 1978 für mich als Christ noch ein absolutes No-Go. Ich habe nur die erste Zeile des Refrains gehört, da war das Lied für mich gestorben. Welch eine frohmachende Botschaft, die die weiteren Texte bereithielt, das habe ich gar nicht mehr wahrgenommen. Auch wie oft in der Bibel die Rede von Freude und Freudentänzen ist, habe ich damals gar nicht wahrgenommen. Wenn solche Aussagen, wie sie meine Eltern in meiner Jugend getroffen haben, keine Erklärung erhalten, sondern nur dem guten Ruf und Traditionen Priorität Nummer 1 haben, dann läuft das in die falsche Richtung. Hier sollten wir als Gemeindeglieder einmal nachdenken und unsere Aussagen erklären. Wir sollten Neuchristen aufklären anhand von Gottes Wort, der Bibel. Damit machen wir nichts falsch. Tun wir das nicht, kann es dazu führen, dass ein Neubekehrter sich so eingeengt fühlt, dass er nicht zur Gemeinde hingezogen, sondern abgeschreckt wird. Ich kann mich noch erinnern, in den 70er Jahren hatten wir einen relativ großen Jugendkreis und es war auch üblich, dass die Jugendlichen damals im Chor mitsangen und im Jugendkreis kamen immer wieder Leute dazu, die nicht zur Gemeinde gehörten. So hatten wir auch damals einen jungen Mann im Jugendkreis, der mit der Mode ging und die Haare länger trug, als es üblich war. Aus diesem Grund wurde er öfters von einem älteren Chormitglied angesprochen. Dem jungen Mann waren die Gespräche so sauer aufgestoßen, dass er sich aus dem Chor und auch aus der Gemeinde zurückzog. Warum? Weil keine Erklärung erfolgte, die er nachvollziehen und verstehen konnte. Er kam ja aus einem Haus, wo damals die Bibel keine Rolle spielte. Das ältere Chormitglied trat dominant auf und ließ keinen Widerspruch zu. Er fragte auch nicht, was die Bibel dazu sagte. Für ihn waren nur die Traditionen maßgebend. So kam es zumindest bei dem jungen Mann an, so soll es aber nicht sein. Die heutigen Generationen sind anders geprägt. Sie schlucken nicht alles, was ihnen befohlen wird. Wenn keine Erklärung kommt, hinterfragen sie selbst. Hier besteht natürlich die Gefahr, dass diese Menschen genau auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Genauso kann ich als Christ durch unbedachtes, leichtsinniges Handeln oder durch unbedachte Schritte einen Neubekehrten in die Irre leiten. Wir dürfen Kritik üben, aber der Ton macht die Musik. Dahinter sollte immer die Liebe zueinander die Melodie sein und auch zu spüren sein. In der Bibel steht an anderer Stelle, dass wir den anderen so annehmen sollen wie uns selbst. Stellen wir uns die Frage, wie wir uns selbst annehmen, wie wir uns selbst sehen. So wie Gott uns geschaffen hat und uns als seine Kinder haben möchte, oder nur unter der Prämisse, zuerst und am meisten ich und dann der andere. Er darf mir nicht über sein, nicht größer sein als ich. Merken wir, dass wir hier wieder in den Rangstreit der Jünger einmünden? Ich weiß, dass das bei mir oft auch der Fall ist. Ich kann mit meinen Aussagen, auch wenn sie noch so gut gemeint sind, sehr schnell jemand verletzen und abstoßen. Ich mache oft Schritte, ohne zu überlegen, ob sie falsch sind. Aber nicht nur die Traditionen können abschrecken, auch unbedachte Worte können verletzen und einen Neubekehrten abschrecken. Ich bin da keine Ausnahme, im Gegenteil, ich stelle mich ganz vorne hin. Oft bin ich mit der Zunge schneller als mit den Gedanken und schon ist es passiert. Ich denke, da kann sich keiner von freisprechen. Umso mehr ist es notwendig, auf Gott und auf Jesus zu hören. Denken wir beim nächsten Mal daran, wenn wir mit Neuankömmlingen in der Gemeinde sprechen. Wir wissen nie, wie sie unser Ansprechen aufnehmen. Wir wissen auch selten, welche Belastungen sie mit sich herumschleppen. Wir helfen keinen damit, ihn zu verprellen. Vielleicht erwartet er gerade in diesem Augenblick Zuspruch und Hilfe. Wenn wir dann ganz nah an Jesus sind, wird er es uns auch zeigen, wie wir uns verhalten sollen. Handeln wir ohne Gottes Ratschluss zu hören, zeigt uns die Bibel in Vers 6 die Konsequenzen. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinem Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Jesus hat oft Bilder benutzt, die die Menschen damals verstanden. Da waren auch einmal solche krassen Bilder dabei, wie das hier in Vers 6 zu lesen ist. Im weiteren Text lesen wir, dass die Welt voller Verführungen ist. Wir spüren, dass doch selbst daran, dass es schwer ist, seinen Glauben zu bezeugen. Das will keiner hören. Wie oft scheuen wir uns? Wie oft scheuen wir zurück, wenn uns Hohn und Spott entgegenschlägt? Dann halten wir lieber den Mund, anstatt Zeuge zu sein. Wir öffnen damit dem Teufel Tür und Tor. Aber Jesus warnt, wehe dem, der einen Christen zum Abfall verführt. Die Strafe steht in Vers 6. Wir haben als größere Kinder sehr oft im Müllgraben gespielt. Da lagen damals von unserem Müll hier die riesen Müllsteine noch. Rote Sandstein, glatt geschliffen, tonnenschwer. Stellen wir uns einmal vor, so einen würde mit einer Kette um den Hals gebunden und wir würden ins Meer geschickt. Der kommt nie mehr nach oben. Wer einen im Glauben Unbedarften verführt und abbringt, für den wäre es besser, wenn er einen Müllstein am Hals hätte und im Meer versenkt würde, wo es am tiefsten ist. Krass, oder? Aber hier wird angedeutet, wie Gott solche Menschen strafen wird. Wer nicht einsieht, dass er falsch gehandelt hat und das auch nicht zugibt, der soll für immer vernichtet werden. Aber ab Vers 7 gibt uns das Kapitel 18 auch Hinweise und Ratschläge, was wir tun sollen, wenn wir gemerkt haben, dass unser Tun falsch ist. Das ist genauso krass. Das Glied des Körpers, was uns zu dem Fehler veranlasst, soll herausgerissen oder abgehakt werden. Gott kennt keine Kompromisse. Was falsch ist oder zu Fehlern verleitet, zur Sünde verführt, soll radikal vernichtet werden. Ich habe bei der Vorbereitung so gedacht, das bedeutet tägliche Inventur in meinem Leben. Bin ich dazu bereit? Ich sehe in meiner Situation darüber hinweg. Aber wenn ich nah an Jesus bleibe, wird mein Gewissen sich melden. Wenn ich das dann ignoriere, dann ist das ungehorsam und ungehorsam bestraft Gott. Knallhart sagt Jesus hier, dass es besser ist, als Krüppel weiterzuleben, als mit vollendetem Körper immer weiterzumachen, als sei alles beste Ordnung. Denn das werden wir tun, weil der Teufel da einen starken Hebel hat, und uns immer wieder vom Glauben und von Gott abzuhalten. Solange wir unsere Fehler, unsere Schuld nicht einsehen und Gott um Vergebung und Beistand bitten, und zwar ernsthaft, wird der Teufel auch diesen Hebel immer wieder einsetzen, um uns zu verführen. Und je länger er dazu die Macht hat, umso mehr neigt der Mensch dazu, das Ganze als natürlich anzusehen. Die Gewissensbisse werden immer weiter nachlassen und irgendwann sind alle Skrupel verschwunden. Wenn wir uns das nicht klar machen und danach leben, geht der Weg unweigerlich in die Hölle, in die ewige Verdammnis. Machen wir uns das immer wieder klar und bringen diese Schwachstelle jeden Tag neu im Gebet vor Gott. Nur so kann die Macht des Teufels gebrochen werden. Wir kommen zu dem Gleichnis, das Jesus hier einführt.
Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu retten das Verlorene. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr, als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So ist's auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren werde.
Jesus gebraucht immer wieder Gleichnisse, um zu verdeutlichen, was er meint und wie ernst es ihm ist. Für diese Gleichnisse benutzt Jesus immer Bilder aus der damaligen Zeit, die jedermann nachvollziehen kann. Schafherden und ihre Hirten waren für jeden Juden damals ein Begriff. Schafherden waren das Kapital und der Wohlstand eines Bauern. Jeder wusste, wie der Tag für einen Hirten mit der Schafherde ablief. Der Hirte musste seine Herde möglichst komplett im Auge haben. Aus der Sonntagsschule und aus anderen Kinderstunden wissen wir, dass es damals sehr schwer war, Weideland für eine Schafherde zu finden. So sind die Hirten einen ganzen Tag umhergezogen, um die Tiere zu versorgen und Weideland zu finden. Bei einer Herde von 100 Tieren war das sehr schwer, alle unter Kontrolle zu haben. Kam ein Tier abhanden, fiel das meist erst abends auf, wenn die Herde in den heimlichen Stall gebracht wurde. Hier zählte die Herde die Tiere und stellte dabei fest, dass ein Tier fehlte. Der Verlust schmerzte. So ließ der Hirte die Herde Herde sein und machte sich auf die Suche nach dem verlorenen Tier. Auf heute und auf die Gemeinde bezogen, erleben wir immer wieder, wie sich Geschwister aus der Gemeinde zurückziehen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Einer wurde verletzt und zieht sich deshalb zurück. Einer ist bequem geworden, der Gottesdienst am Sonntag ist ihm zu früh und so weiter. Es gibt viele Ursachen, warum eine Gemeinde schrumpft. Jesus sagt uns aber in dem Gleichnis, dass wir als Christen das nicht einfach so hinnehmen dürfen. Wir haben Verantwortung füreinander. Auch hier hat Jesus an anderer Stelle in der Bibel den menschlichen Leib als Beispiel genommen. Ein Leib hat viele Glieder, und wenn ein Glied verletzt ist, müssen die anderen Glieder dieses Manko ausgleichen. Sie leiden darunter. Leiden wir darunter, wenn sich jemand plötzlich aus der Gemeinschaft verabschiedet, oder handeln wir wie die Hirte in dem Gleichnis? Matthäus schreibt in Vers 11, denn des Menschensohn ist gekommen, zu retten das Verlorene. Dieser Vers sagt genau das aus, weshalb Gott seinen Sohn in die Welt geschickt hat und leiden hat lassen, ja sogar sterben hat lassen. Wir sollten daraus lernen, dass Jesus diese Hirte ist. Jesus ist es nicht egal, wenn jemand zurückbleibt und vielleicht sogar in Gefahr gerät. Jesus hat so große Liebe, dass er das Verlorene aus seiner Not heraus abholt, es wieder in die Herde integriert und keine Vorwürfe über diesen Menschen ausschüttet. Leider haben wir, und an erster Stelle ich, oft anders. Mit Anschuldigungen und Vorwürfen bin ich schnell dabei. Und schon fügen wir den Abtrünnigen die nächste Wunde zu. Jesus will, dass wir darin nach seinem Vorbild handeln. Aber wir dürfen immer wieder um Vergebung bitten, und sie wird uns gewährt, wenn wir es ernst meinen. Arbeiten wir daran, dahin zu kommen. Es lässt uns als Einzelne und auch als Gemeinde gesunden. Die Bibel schreibt, die Engel im Himmel werden jubeln darüber, und zwar über jeden Einzelnen, der sein Leben dahingehend ausrichtet, und zwar selbst Fehler und Sünden erkennen und bekennen und Buße tun oder die Verantwortung als Christ in der Gemeinde für andere übernehmen und in Hilfestellung zu geben, um wieder zurückzufinden zu Gott. Das kann sehr belastend und anstrengend sein, aber wenn es ernst ist, hilft Gott tragen. Er hat es in der Bibel zugesagt, und was Gott zusagt, hält er auch bis heute. Wir kommen zum Punkt 4.
Sündigt aber dein Bruder an dir, so gehe hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.
Zurechtweisung in der Gemeinde, da schrillen doch die Alarmglocken. Ist sowas überhaupt möglich? Ja, es ist möglich und es soll im Einzelfall sogar sein. Es ist Gott gewollt, aber die Form und die Vorgehensweise spielt hier eine Rolle. Matthäus gibt hier genaue Anweisungen. Wenn wir Fehltritte von Geschwistern in der Gemeinde mitbekommen, was ist dann? Augen zu und durch? Vielleicht hat es ja noch jemand mitbekommen. Soll der sich doch darum kümmern? Warum soll ich mir Ärger einhandeln? Oder? Das muss ich doch ganz schnell den anderen weitergeben. Das muss in der ganzen Gemeinde bekannt werden. Dann wird der andere schon gebrandmarkt. Das nächste Mal agiert er vorsichtiger. Nein, so steht es zumindest nicht hier bei Matthäus. Wenn uns etwas auffällt, wo wir andere aus der Gemeinde sich Fehltritte leistet, dann belastet das die Gemeinde, auch wenn es niemand weiß. Matthäus sagt, nimm deinen Bruder oder deine Schwester beiseite und rede unter vier Augen mit ihm oder ihr. Mach deinem Gegenüber klar, dass das, was er tut oder wie er handelt, nicht Gottes Willen entspricht. Wenn du es ernsthaft vorher vor Gott im Gebet gebracht hast, dann wird dir Gott in dem Vier-Augen-Gespräch die rechten Worte geben, um deinem Gegenüber zu überzeugen. Aber auch hier hat der Teufel die Hand im Spiel. Er hat kein Interesse daran, dass der andere in sich geht und seinen Fehler einsieht. Und oft hat er auch Erfolg. Nicht immer können wir überzeugen. Das hat unterschiedliche Gründe. Es kann Selbstgerechtigkeit sein. Es kann Bockigkeit sein. Der andere sieht meinen Fehler und schon kommt der Gedanke, der soll mal ganz schön ruhig sein, bei dem, was der alles auf dem Kerbholz hat. Es kann aber auch Angst sein vor den Konsequenzen. Letzteres ist zwar vollkommen richtig, dient aber manchmal als Ausrede und führt dazu, sich aus der Gemeinde, aus der Gemeinschaft und aus der Gesellschaft der Geschwister zurückzuziehen. Geht dieser erste Versuch schief, sagt uns Matthäus hier, nimm ein oder zwei Zeugen mit zu dem Gespräch. Somit kann man sich nicht mehr einer Lüge oder Falschaussage beschuldigen und du den anderen auch nicht. Deine Begleiter haben das Gespräch verfolgt, eventuell sogar mitgeschrieben. Damit sind Falschaussagen und Fehlinterpretationen weitestgehend ausgeschlossen. Normal müsste sich hier jeder sagen, ich muss klein beigeben und die Situation, worum es geht, aus der Welt zu schaffen. Aber denken wir daran, auch der Teufel ist da und der freut sich über jeden Streit und über jedes Fehlverhalten. Ihm können wir nur die Macht nehmen, wenn wir uns ganz nah an Jesus halten. Dazu haben wir das Gebet. Denken wir an die Telefonnummer Gottes, Psalm 50, Vers 15. Was steht da? Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Welch eine Zusage gibt Gott uns hier? Aber diese Zusage ist nicht umsonst. Wir sollen Gott dafür preisen. Und wie machen wir das? Indem wir ihm in unserer Umgebung bezeugen, anderen sagen, dass alles auch ihnen gilt. Aber hier ist unser Text, hier in unserem Text geht Gott noch einen Schritt weiter. Es kann ja sein, der Beschuldigte auch trotz seiner Zeugen nicht einsichtig ist. Jetzt haben wir von Gott den Befehl, es vor die Gemeinde zu bringen. Jetzt soll jeder wissen, wie der Vorwurf lautet. Aber auch in dieser Situation ist es nicht immer gesagt, dass jetzt Einsicht da ist. Das bedeutet faktisch, den Beschuldigten aus der Gemeinde auszuschließen. Ein hartes Urteil, was uns als Menschen in die Verantwortung für eine Gemeinde immer schwer fällt. Mir ist kein Fall bekannt, wo jemand ausgeschlossen wurde. In unserem Text steht in Vers 18, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst werden. Was heißt das? Alles, was in der Gemeinde angeklagt wird und gelöst werden kann, das ist auch von Gott gelöst. Das kommt auch im Himmel nicht mehr zur Sprache. Wenn es aber zum Letzten, zum Ausschluss aus der Gemeinde kommt, dann ist dem Beschuldigten auch der Zugang zum Himmel verwehrt. Aber das ist nicht zementiert. Jesus hat bei wirklicher Einsicht der Schuld immer vergeben. So soll auch eine Gemeinde oder Gemeinschaft bei Sündenerkenntnis vergeben und den reuigen Sünder wieder in ihre Reihen aufnehmen. Und zwar vollwertig, nicht mit der Vorgabe, der soll erst mal zeigen, ob er es auch ernst meint. Nein, vergeben ist vergeben, hier auf der Erde wie auch im Himmel. Dann kommt auch die letzten beiden Verse zum Zug und zur Anwendung. Wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn auf Erden in der Gemeinde Einigkeit herrscht, unter den Streiten und sie am gleichen Strang ziehen, in den gleichen Richtung gehen, dann gilt das auch bei Gott im Himmel. Wenn das in einer Gemeinde wahr wird, dann wird Gott seinen Segen in diese Gemeinde legen. Unser Bibeltext beginnt mit einer menschlich gesehenen harmlosen Frage und Jesus sieht sich genötigt einzugreifen. Er macht seinen Jüngern und den Menschen damals klar, was dieses Bestreben nach der Vorrangigkeit alles nach sich zieht. Jesus warnt vor Fehlverhalten, das dazu führt, dass im schlimmsten Fall im Glauben junger Christen verführt und in die Irre geleitet werden. Jesus deckt aber auch die Konsequenzen auf. Anhand des verlorenen Schafes zeigt Jesus die Verantwortung eines jeden Einzelnen auf. Und zum Schluss kommen klare Anweisungen, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir Unstimmigkeiten untereinander haben. Das kann harte Konsequenzen haben, die aber nicht dauerhaft sein müssen, wenn diese Unstimmigkeiten, dieser Unfrieden ernsthaft beigelegt wird. Gott ist zu einem Neuanfang ohne Wenn und Aber bereit und das sollten wir Menschen auch sein. Wenn wir das schaffen, dann dürfen wir ganz neu über die Jahreslosung 2026 freuen. Da steht, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Das ist eine Aussage persönlich von Gott und sie gilt jeder Gemeinde und Gemeinschaft, die bereit ist, ihr Verhältnis zu Gott und zu seinem Wort neu zu bedenken. Dazu bin ich in erster Linie gefragt und mit mir alle anderen aus der Gemeinde. Ich weiß, dass ich immer wieder rückfällig werde. Ich bin da viel zu emotional eingestellt. Aber ich darf mich immer wieder korrigieren lassen. Und wenn ich das annehme, diese Korrektur, dann wird mich Gott auch immer wieder neu an- und aufnehmen. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Vater im Himmel, du hast uns hier vor Augen gestellt, wie wir auch oft agieren, wie wir oft danach fragen, wer der Größte ist. Du hast uns aber auch die Konsequenzen vor Augen gestellt. Herr, gib du, dass wir das aufgenommen haben, dass wir das mitnehmen, dass wir danach handeln als Einzelne und auch als Gemeinde. Du weißt, dass uns das schwerfällt. Herr, du kannst uns aber ins Gewissen reden. Du kannst uns helfen, dass das auch in unserem Leben persönlich besser wird. Gib du, dass wir das mitnehmen in die neue Woche, dass wir uns führen und leiten lassen von dir. Amen.